Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 124. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode habe ich erstmals nicht eine Winzerin oder einen Winzer, sondern den CEO eines traditionsreichen Spirituosenherstellers ans Mikrofon geholt. Es ist Andreas Rock von der Brennerei Ziegler in Freudenberg. Dort wird bereits seit 1865 gebrannt, und zwar, wie mir Andreas versichert, aus einem einzigen Grund, nämlich um die ganz besonderen Genussmomente des Lebens angemessen zu begleiten. Nach 3 Jahrzehnten als Teil der Havesco-Gruppe wuppen Andreas und sein Team gerade einen umfassenden Relaunch von Unternehmen und Marke. Die neue Markenmaxime bringt den Enthusiasmus, mit dem die junge Truppe zu Werke geht, auf den Punkt. Wir brennen. Wir brennen für Gastgeber und Freigeister, für Kultur und Weltoffenheit, für Qualität und Nachhaltigkeit und die kostbarsten Lebensmomente, in denen die Zeit für einen Augenblick stillsteht. Mit viel Fingerspitzengefühl und kreativem Input wird an allen Stellschrauben des Markenauftritts gedreht. Es gibt nicht nur eine komplett neue Führung, nach Umbauten und Renovierungen ist man auch sonst in vielen Dingen anders aufgestellt. Jünger, moderner und frischer, vor allem aber entschiedener und fokussierter. Denn statt eines kaum zu überblickenden Portfolios ist ein neuer Fokus eingezogen. Die Produktpalette wird jedoch nicht nur verschlankt, sie wird mit spannenden Produkten attraktiv ergänzt. Hinzugekommen ist zum Beispiel ein spannender Whisky, der sein Finish in den Fässern der alten Zwetschge erfährt. Neu im Sortiment ist erstmals auch ein Aperitif. Er trägt den Namen Freigeist. Mit diesem ersten Wildwiesen-Aperitif der Welt wollen wir nun auch vor dem Essen Präsenz zeigen, erklärt mir Andreas sichtlich stolz und begeistert. Neben diesen Produktneuheiten steht vor allem ein Thema im Fokus, das Thema Nachhaltigkeit. Das Führungsteam hat sich diesbezüglich ambitionierte Ziele gesetzt. Noch in diesem Jahr soll Ziegler zur klimaneutralen Brennerei werden. Die Nachhaltigkeit steht bei den Unternehmenszielen also ganz oben auf der Agenda und sie wird umfassend gedacht. Also nicht nur hinsichtlich der Produkte selbst, sondern auch in Bezug auf die gesamte Wertschöpfungskette, die Arbeitsbeziehungen und die Prinzipien der Unternehmensführung. Im Interview, das ich mit Andreas vor Ort in Freudenberg geführt habe und auch schon zuvor, als ich mir von Paul Meyer, dem langjährigen Brennmeister, den Betrieb habe zeigen lassen, ist mir klar geworden, was es bedeuten kann, Tradition und Moderne zu vereinen und mit enorm viel Begeisterung einem Spirit voller Aufbruchsstimmung anzureichern. Da entsteht Großes. Nun aber, Bühne frei für den Protagonisten der heutigen Episode von Genuss im Bus, Bühne frei für Andreas Rock. Los geht's! Hallo Andreas.
Hallo Wolfgang.
Wenn du eine Minute Zeit hast, Andreas, wie würdest du antworten auf die Frage, wer bist du und was tust du?
Legionär in Freudenberg, am wahrsten Sinn des Wortes, wie du sicher schon gehört hast, komme eben aus dem schönen Österreich, bin quasi von der Donau an den Main gewechselt und darf hier die Brennerei Ziegler führen und ein tolles Team dahinter.
Mhm. Wo genau sind wir hier?
Wir sind hier direkt in Freudenberg am Main, also ich sage jetzt mal eine gute Stunde außerhalb von Frankfurt, ja, was immer eigentlich eine ganz spannende Kombination ist, weil wir auf der einen Seite wirklich hier wunderschön eingebettet am Land zwischen Baden-Württemberg und Bayern liegen, ja, und natürlich Hessen, auf der anderen Seite auch nur 50 Minuten vom größten Flughafen in Europa weg sind. Also eigentlich eine ganz gute Kombination, auch um Gäste sozusagen bei uns willkommen zu heißen. Entsprechend freue ich mich auch, dass du den Weg zu uns gefunden hast, so schnell und unkompliziert, und wir diesen Frühlingstag zusammen verbringen dürfen.
Das ist aber Baden-Württemberg hier, oder, der Ort?
Das ist Baden-Württemberg, genau. Wir sind quasi das letzte, ich sage immer, das letzte gallische Dorf in Baden-Württemberg, weil tatsächlich einmal über den Fluss, einmal über den Main ist schon Bayern. Du bist doch sozusagen über Miltenberg aus Bayern gekommen, respektive wahrscheinlich du, glaube ich, aus Hessen und dann nach Bayern. Wir sind ein bisschen so im Dreiländereck hier. Aber genau, hier hat die Brennerei seit 157 Jahren genau ihren Ursprung genommen, 1865. Und entsprechend sind wir stolz, dass wir diesen Firmenstandort und diesen Ursprung auch heute noch in dieser Form weiterführen dürfen.
Und wann bist du gekommen?
Ich bin gestartet letztes Jahr im Januar. Ja, wir haben die Brennerei war ja vielleicht eben kurz einen Schritt zurück, war 157 Jahre gibt es die Brennerei, seit 1865, war bis in die späten 80er Jahre immer ein Familienunternehmen, ja, war dann über 30 Jahre lang Teil eines Konzerns, den man heute unter Havesco kennt, ja, mit verschiedenen Tochterorganisationen, also tatsächlich der größte Weindistributor in Europa, und hat jetzt wieder zurück den Weg in die Selbstständigkeit gefunden.
Ja. Also du bist anderthalb Jahre, kann man sagen?
Genau, so mehr oder weniger anderthalb Jahre. Ja.
Und was hast du vorher gemacht?
Ich war vorher, komme eben, wie gesagt, aus Österreich, ja, bin dort auch aufgewachsen, habe dann Wirtschaft studiert und sozusagen habe bei einem großen österreichischen Unternehmen, das war Red Bull, gearbeitet, ja, über viele Jahre international, und habe dann ein eigenes Unternehmen gegründet im Food-Bereich auch, und bin am Ende des Tages, vor eben eineinhalb Jahren, jetzt mehr oder weniger hier in Deutschland, aufgeschlagen, kann man so sagen, darf dieses spannende Abenteuer begleiten.
Was waren die Gründe? Wieso hier anzuheuern? Was hat dich gereizt an
dieser? Das hat sich ehrlicherweise ergeben, einfach im Rahmen dieses Investmentprozesses, wo die Brennerei eben einen neuen Eigentümer gesucht hat und ich mit den sozusagen jetzigen Eigentümern in Kontakt getreten bin oder in Kontakt gekommen bin eigentlich, ja, dieses Projekt auch begleiten durfte, und im Endeffekt dann auch, wie gesagt, die Frage bekommen habe, ob ich hier Verantwortung übernehmen will und kann, und darauf habe ich mich wahnsinnig gefreut. Das war toll, weil man natürlich eine große Verantwortung tatsächlich übernimmt für eine Marke, die in Deutschland, glaube ich, in aller Munde ist, seit vielen, vielen Jahren, die in der ganzen deutschen Gastronomie sehr bekannt ist, ja, aber über die es natürlich auch in den letzten Jahren etwas stiller geworden ist, sagen wir mal so, und entsprechend haben wir uns halt diese Aufgabe auch zusammen hier mit dem Team, dieses Kulturgut auf der einen Seite, was ja quasi das Produkt ist, aber auf der anderen Seite auch die Marke, die, glaube ich, seit den 80er Jahren halt auch sehr stellvertretend steht für das Thema Brand und Genuss, ja, in diesem Bereich auch wieder nach vorne zu bringen. Ja.
Vertiefen wir noch gleich ein paar Fragen, Entweder-Oder-Fragen nenne ich die. Ja. Sag doch mal, asketisch oder genussfreudig, der Andreas?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, genussfreudig mit Maß und Ziel.
Sportlich oder Couch-Potato?
Sportlich.
Solist oder Teamplayer?
Teamplayer.
FAZ oder Zeitleser?
Wenn ich die Zeit habe, sowohl das auch.
Online oder Offline-affin?
Ich glaube, ein gesunder Mix macht's aus, und den versuchen wir hier auch zu leben tagtäglich.
Leicht reizbar oder unerschütterlich?
Unerschütterlich reizbar.
Extrovertiert oder konservativ?
Ich würde sagen extrovertiert.
Mal eine grundsätzliche Frage. Erfahren deiner Meinung nach handwerklich orientierte Wein- und Genussproduzenten und ihre Produkte bei uns in Deutschland angemessene Wertschätzung?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, ich glaube tatsächlich, dass dieses Handwerk, ja, das ja über mehrere Bereiche Relevanz hat, ja, natürlich auch in der Genussrichtung und vor allem in der Genussrichtung natürlich auch aus unserer Perspektive, glaube ich, gerade in der jetzigen Zeit so etwas wie eine Renaissance erlebt. Ja, warum? Ich glaube, dass einfach dieses am Ende des Tages, und das ist ihr Handwerk, dieses Authentische, dieses Echte, dieses Ehrliche, dieses auch irgendwo ein Stück weit natürlich Angreifbare, ja, oder Konsumierbare, glaube ich, einfach dann schon auch dem Zeitgeist entspricht jetzt wieder, ja, weil die Leute sich darauf zurückbesinnen, weil ich glaube, diese Wertschätzung dafür wieder steigt, ja, weil ich glaube, die Beschäftigung damit steigt. Also wir sehen sie auch bei uns sozusagen, wie viele Leute einfach quasi diesen Blick hinter die Kulissen wagen möchten und sehen, okay, nicht nur das Produkt, sondern wo kommt es her, wie wird es gemacht, wie ist eigentlich der Prozess dahinter. Ja. Und das ist sowohl im Wein als auch bei uns sozusagen im Brandbereich wahnsinnig spannende Schritte. Das ist tatsächlich reines Naturprodukt, ja. Und deswegen Frage der Wertschätzung. Ich denke, dass die Wertschätzung wieder steigt. Ich glaube, dass es auch wahnsinnig wichtig ist. Ja. Ich glaube, dass auch sozusagen die Relevanz auch für damit auch Preispunkte in gewisser Weise wieder ein gewisses Gefühl bekommen muss. Ja. Weil es steckt eben, wie gesagt, wenn wir eine Flasche von uns hernehmen, im stellvertretenden Zivilkirche, also natürlich immer so ein bisschen das vermutlich bekannteste Ziegelprodukt aus der Vergangenheit, 11 Kilo Frucht in einer 0,5 Liter Flasche, ja, die mindestens 5 Jahre bei uns lagert. Ja. Das ist nicht nur viel Handwerk, sondern es ist auch viel Investment, das ist viel ja, das ist einfach viel komprimierte Qualität, ja, und entsprechend schätzen wir es wahnsinnig, dass wir sozusagen mit diesem Naturprodukt auch arbeiten können, ja, und dürfen, glaube ich schon, dass da sozusagen die Relevanz auch wieder steigt.
In der Breite ist sicherlich noch Luft nach oben, was die Wertschätzung anbelangt.
Natürlich, also ich glaube am Ende des Tages, man sieht ja auch, geht die Schere etwas auseinander. Du hast auf der einen Seite halt wirklich günstige Massenprodukte, die halt nach anderen Maßstäben gemacht werden. Ja, und natürlich dann aber schon wiederum, glaube ich, so die Entwicklung hin zur Qualität. Ja, weniger, aber dafür besser. Ja, das sehen wir auch sozusagen, wenn man sich sozusagen den auf der Makroebene den Trend anschaut, wohin geht die Spiritosenbranche. Es geht einfach zu Qualität, ja, und weg von der Quantität. Ich glaube, das ist die einzige und richtige Entwicklung.
Ja. Wie schätzt du denn die Marktchancen alkoholischer Produkte generell ein? Mal vielleicht an drei Beispielen, am Bier, am Wein, an den Spirituosen.
Also jetzt mal für die Spirituosenindustrie sprechend. Ich glaube, man muss es ein bisschen differenzierter betrachten. Ich glaube, so auf der auch wieder sozusagen auf der obersten Flugebene muss man auch wieder kategoriebedingt unterscheiden. Ja, es gibt natürlich, wenn wir jetzt den Brand nehmen, der natürlich traditionell für uns klarerweise, das ist unsere Herkunft, das ist unsere Tradition seit 160 Jahren, nicht nur von uns als Brennerei Ziegler, sondern wie gesagt, ich glaube, das ist ein Stück deutsche Geschichte, das ist deutsch, österreich, schweizerisches, wie auch immer, Kulturgut. Ja, insofern hat der natürlich das ist jetzt keine Trendkategorie, das ist ganz klar. Ja. Das Thema Digestive als Konsumsituation hat irgendwo sich in den letzten Jahren einfach, ist kleiner geworden. Ja. Wir glauben aber durchaus eine Relevanz gibt, weil es eben in die qualitativ hochwertige Richtung geht. Ja, was meine ich damit? Am Ende des Tages, uns geht es ja mit dem Brand, mit einem schönen Ziegler darum, besondere Momente zu schaffen. Ja, es geht darum, wie sagen, das Finale eines großen Abendessens zu sein. Das Finale oder die Abrundung, ja, eines Vertragsabschlusses, eines Geschäftsabschlusses, was auch immer. Also es gibt, glaube ich, viele so Momente, wo man einfach sagt, das hat ja schon was mit Genießen zu tun, ja, das hat was mit diesen Moment genießen zu tun, ja, und es hat auch was wahnsinnig Verbindendes. Und das finde ich einfach das Schöne an diesem, und wie wir gesagt haben, Kulturgut. Ja, am Ende des Tages ist es, ich sage immer, einen Kaffee trinkt man recht schnell miteinander. Mhm. Ja. Bier ist dann schon so der Schritt danach vielleicht. Ja. Aber dass man einen Brand zusammen trinkt, das ist schon ein sehr spezieller Moment. Ja. Und trinkt man auch nicht mit jedem. Ja. Und ich glaube, das ist einfach das, wo wir wieder hin müssen, dass wir einfach sagen, okay, auch so einen gewissen Stolz auch für dieses Produkt, das einfach aus unseren Breitengraden kommt. Ja. Ich glaube, wenn man sich die Italiener anschaut mit Grappa, ja, wenn man sich die Franzosen anschaut mit Champagner, wenn man sich natürlich auch die Schotten im Endeffekt oder die Iren mit Whisky anschaut, dann ist da ein wahnsinniger Nationalstolz auch im positiven Sinn dabei, dass man sagt, hey, das gehört einfach zu unserer Kultur dazu. Ja, das gehört zum Essen dazu, vor dem Essen, nach dem Essen, wie auch immer. Und ich finde, dass das einfach etwas ist, wo man sagt, okay, damit haben wir den Auftrag, nicht nur die Marke Ziegler wieder nach vorne zu bringen, sondern ich glaube, wir haben den Auftrag, wie es Ziegler auch historisch gemacht hat in den 80er Jahren, ganz konkret, auch die Kategorie wieder zu entwickeln, ja, und auch wieder was zu tun, um diese Ritualisierung am Tisch, sage ich jetzt mal, und dieses unter Anführungszeichen Selbstverständnis für, das ist Teil unserer Genusskultur, auch wieder irgendwie ins nach vorne zu bringen.
Destillate haben es generell aus meiner Perspektive nicht ganz leicht. Die Marktchancen sind aber dann da, wenn man sozusagen das Produkt garniert mit einer schönen Geschichte, die muss natürlich auch authentisch sein.
Ja, richtig.
Dass man das Produkt richtig kommuniziert und richtig platziert auf dem Markt, dann glaube ich, hat es Chancen. So einfach ist es nicht, glaube ich.
Einfach ist es definitiv nicht. Ich glaube, was wir im letzten Jahr gemacht haben, auch hinsichtlich dieses Marken-Relaunches oder vielleicht sogar weiter gefasst Unternehmens-Relaunches, ist uns ja genau mit diesen Fragen auch zu beschäftigen. Ja, wo muss die Marke strategisch stehen? Wie kann ich auch diese, unter Anführungszeichen, Sleeping Beauty, wie wir Ziegler sozusagen immer liebevoll bezeichnen, einfach als die Qualität ist wirklich erstklassig. Unser Job ist einfach, diese Qualität und dieses Produkt und dieses Handwerk auch wieder zu kommunizieren. Ja? Und wie kann man sozusagen das genau dorthin bringen, wo du gerade gesagt hast, dass diese Relevanz einfach auch am Markt wieder entsteht.
Ja? Angefangen hat es ja mit dem Gustav Josef Ziegler. Das war quasi der Urvater,
der Gründervater.
Der Gründer, genau. dieser Marke. War der nicht anfangs Braumeister?
Korrekt. Also wir haben die Brennerei Zillert ganz konkret am 7. Dezember, ja, also das ist so der heimliche Geburtstag wahrscheinlich der Brennerei, 1865, als Brauerei mit Brennrecht begonnen. Also das heißt, Bier war sozusagen von Anfang an da. Das ist insofern wieder ganz spannend, weil sie jetzt sehr authentisch wieder den Link zu unserem neuen Whisky herstellt, ja, quasi vom Bierbrauen gekommen und dann aber mit dem Brennrecht versehen immer Schnäpse produziert. Verzeih mir das Wort Schnaps, es ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber als Österreicher rutscht einem das immer wieder über die Lippen. Und dann quasi ja, über die Jahrzehnte einfach an der Qualität gefeilt. Und das sieht man eben auch, und das ist, glaube ich, auch ein Unikum der Brennerei Ziegler, dass wir einfach über unseren Felsenkeller, ja, der hier in Stein gehauen, halt tatsächlich seit über 100 Jahren existiert, tatsächlich noch Schätze haben, die bis in die 20er Jahre zurückgehen. Ja, und ich glaube, das ist auch eine etwas, was nicht alltäglich ist, wahrscheinlich sogar einmalig ist.
Ja. Und mit einer beeindruckenden Temperatur.
Vollkommen richtig, ja. Also es ist sozusagen die beste Klimaanlage, aber ja, das wurde ja historisch immer als Eiskeller benutzt. Das heißt, da wurde wirklich, wenn da zu Zeiten, wo der Main noch gefroren war, wurden Eisschollen rausgeschlagen, wurden dort quasi in den Felsen hineingelagert.
Kühlschrankartig.
Quasi den Kühlschrank für das ganze Jahr zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Und genau, also dort lagern unsere Schätze.
Aber der Aufstieg oder der Bekanntheitsgrad der Marke Ziegler, das datiert doch eigentlich in die 80er Jahre, oder?
Korrekt. Im Endeffekt war es so, dass Josef Ziegler, also Entschuldigung, der Gründervater Josef Ziegler, ja, dann über die Generationen wurde es weitergegeben und Thomas Ziegler hat in den 80er Jahren wirklich diesen, also in den 80er Jahren sind ja zwei Dinge passiert. Auf der einen Seite kam der Einzug dieser, ich sage jetzt mal Sterneküche, ja, in Deutschland, ja, französischen Ursprungs natürlich großteils, mit hier
Schweizer Stuben, ne?
Schweizer Stuben, ja. Wertheim, vollkommen richtig, ob es da die Ente in Wiesbaden war, etc., also so die bekannten Sternelokale, und das hat auch das Produkt Brand insofern verändert, dass es halt vom, ich sage jetzt mal, ja, klassisch wahrscheinlich irgendwie Wald und Wiesen, sage ich jetzt mal Schnaps, wenn ich so benennen darf, halt auch wirklich diesen Einzug in diese Luxusgastronomie oder diese Sternegastronomie bekannt hat. Und da war Thomas Ziegler, hat etwas geschaffen, was wirklich die Grundlage auch für den Aufstieg der Marke quasi in dieses Genussuniversum begründet hat, nämlich einfach diese unfassbare Fokussierung auf Qualität. Ja, komplett kompromisslos, was Qualität betrifft, komplett kompromisslos, was auch den Einkauf von Obst betrifft. Ja, am Ende des Tages muss man sagen, wirklich 70-80% der Qualität passiert einfach vor dem Brennprozess. Ja. Damit das richtige Produkt herauskommt, muss halt wahnsinnig viel zusammenpassen. Ja. Geht um Fingerspitzengefühl, geht um wahnsinniges Gespür des Brennmeisters. Und das ist etwas, wo er halt wirklich diesen qualitativen Erfolgslauf eingeleitet hat. Ja. Das war auch sozusagen die Geburtsstunde im Endeffekt und dann der Aufstieg unserer Number One, also des Wilkisch-Brandes, der dann in die verschiedenen Sternehäuser, der in die Lufthansa, First Class etc., also kennt man alles, Kanzlerfest Helmut Kohl, ja, großes Highlight auch gewesen, solche Sachen in den 80er Jahren, die halt wirklich sozusagen auch noch heute ein Fundament sind, mit dem wir sehr, wie soll ich sagen, glaube ich, sehr, sehr, sehr demütig umgehen, ja, im Sinne von, dass wir einfach sagen, okay, das war wirklich der Grundstein dieser Qualität und das ist auch unsere Aufgabe sozusagen, die einfach kompromisslos wie damals hochzuhalten.
Ist logisch, macht Sinn. Wenn man einen Relaunch heute angeht, dann muss man sich natürlich auch dieser glorreichen Tage oder Jahre erinnern.
Absolut.
Genau hingucken, was war damals tatsächlich auch Voraussetzung für diesen Aufstieg. Und da macht es Sinn anzuknüpfen. Aber dann kam ja, bevor ihr wieder hier losgelegt habt mit dem Relaunchen, gab es ja auch eine Phase, wo Ziegler aus meiner Beobachtung, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, doch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist. Nicht ganz, aber war nicht mehr so präsent und in aller Munde, wie das mal war, als hier Schweizer Stuben und ich weiß, Ente in Wiesbaden und so weiter. Also meiner Wahrnehmung nach, irgendwann mit der Jahrtausendwende ging das allmählich verloren.
Ja, ich glaube, was wir gemacht haben, auch um diese ganze Geschichte, ja, die ja, wie gesagt, eben fast 160 Jahre ist, zu verstehen und auch die einzelnen Etappen dazu hinter zu verstehen, ich habe ganz am Anfang, tatsächlich glaube ich in der ersten Woche, wie ich hier die Gesamtverantwortung für das Unternehmen übernommen habe, mit einem tollen Journalisten hier aus der Region, den ich gesucht und gefunden habe zum Glück, einfach genau diese Geschichte aufgearbeitet. Also wirklich dann die Archive durchstöbert, Interviews geführt, Zeitzeugen aus diesen diversen Epochen der letzten 30, 40 Jahre einfach wirklich mit denen viele Gespräche geführt, weil am Ende des Tages gerade wenn es um das Thema Marke geht und wenn es um das Thema Geschichte geht, ja, Marken werden ja nicht, gerade wenn es um 160-jährige Tradition gibt, hier irgendwo im Konferenzraum gerelaunched, ja, oder strategisch sozusagen neu analysiert, sondern die Marke ist ja sozusagen das am Ende des Tages irgendwo Sammelsurium auch aus diesen Einzelbausteinen der letzten Jahre. Ja, und da haben wir auch versucht natürlich anzuknüpfen und da sind wir auch auf Themen gekommen, die einfach wahnsinnig spannend sind, ja, und die einfach sehr authentisch Ziegler sind. Ja, das ist zum Beispiel dieses ganze Thema Gastgebertum. Ja, also Ziegler war immer, ob das jetzt eben sozusagen mit der Brauerei, wo dann auch eine Gastwirtschaft dabei war, begonnen hat, über, wie gesagt, die Brände wieder zur Verfügung zu stellen, sage ich jetzt mal den Leuten, auch nach dem Krieg, weil sie eben hier eingemauert wurden, ja, bis hin in die 80er Jahre und darüber hinaus, wo man halt sehr stark in dieser Sternegastronomie präsent war, da ging es immer um nah am Gast zu sein, ja, und nah an der Gastronomie zu sein. Das ist auch der Grund, warum wir sehr viel Wert gelegt haben. Wir haben vorher selber die Tour gemacht, den Standort auch wieder zu einem Gastgeber oder so umzubauen, dass wir wieder Gastgeber sein können, ja, und einfach diesen Teil dieser Ziegler-DNA wieder rauszuschärfen.
Meinst du, das ist verloren gegangen?
Ich glaube, es ist immer schwierig, aus der Distanz im Nachhinein dann zu beurteilen, was halt in den 90ern, 2000er Jahren jetzt vielleicht nicht mehr so funktioniert, wie es in den 80er Jahren war. Das war sicher auch ein Stück weit einfach die Entwicklung der Zeit. Ja. Wie gesagt, einfach durch dieses Aufarbeiten der Geschichte auch einfach geschaut, okay, was hat in welcher Phase vielleicht besser funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, auf was müssen wir uns auch wieder als Marke besinnen oder als Unternehmen besinnen, ja, und hier auch eine Fokussierung reinzubekommen. Und ich glaube, dieses Thema Fokussierung und Priorisierung ist ganz wesentlich, ja, das ist auch der Grund, warum wir uns in diesem letzten Jahr von sehr vielen Produkten getrennt haben, ja, also das heißt wirklich Fokussierung, Kernprodukte, unsere 12, ich sage jetzt mal, Highlights, das sind 8 Brände, 2 Geister, 2 Liköre, ja, mit der Haselnuss, das quasi letzten jüngsten Ziegler, der hier dazugestoßen ist, da mit dem Whisky, wo wir auch das Portfolio sehr verschlankt haben, eine neue Marke auch rundherum gebaut haben und dem Whisky auch, glaube ich, eine Alleinstellung gegeben haben über diese Ziegler alte Zwetschgenfass. Ich glaube, ich kann mal nachher nochmal im Detail einsteigen. Und jetzt mit unserem jüngsten Thema, mit dem Aperitif, mit dem Zeitgeist, auf das wir da durchaus sehr stolz sind, weil es gerade auch das Licht der Welt erblickt hat. Aber diese Fokussierung war einfach wahnsinnig wichtig, weil wir uns in diesem Rahmen auch von 2 Kategorien getrennt haben, ja, ganz konkret rum, weil wir gesagt haben, okay, Stichwort Ziegler Naturkreislauf ist auch ein ganz wesentliches Thema, das wir vielleicht noch eingehen werden. Also unsere Nachhaltigkeitsfokussierung geht nicht wirklich einher mit, wir beschäftigen uns mit den Wildwiesen vor der Haustür und dann holen wir Zucker aus Karibik. Also das hat irgendwie nicht ganz gepasst aus meiner Sicht. Und das Zweite ist einfach Gin, wo wir gesagt haben, okay, Gin wird schon so wahnsinnig viel in wahnsinnig vielen Bereichen gemacht. Wir wollen jetzt wirklich mal, was nicht heißt, dass nicht Ziegler auch mal einen spannenden Gin vielleicht machen kann, aber grundsätzlich wollen wir jetzt mal sozusagen halt die ersten Themen vorantreiben, mhm, und hier wirklich einen Fokus für uns setzen.
Okay, wenn ich jetzt nochmal den Begriff Relaunch bemühe, dann fällt mir dazu ein, was du gerade gesagt, mhm, hast. Also man besinnt sich sozusagen der Historie und guckt, was ist da wertvoll, was man sozusagen mit hinübernimmt. Man hat einen zweiten Aspekt, nämlich man guckt sich an, wie ist das Produktportfolio,
ja,
was nimmt man mit, was verändert man. Ich habe noch eine weitere Perspektive, nämlich die Perspektive, ich nenne es mal Kontext. Ja. So ein Relaunch findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern findet in einer ganz konkreten Zeit statt, nämlich jetzt 2020, 2021, 2022. Und da gibt es das eine, was wir vorhin schon mal angesprochen haben. Es gibt den Zeitgeist im Hinblick auf Konsumgewohnheiten, mhm, und es gibt den Zeitgeist im Hinblick auf zum Beispiel, ich nenne es mal Nachhaltigkeitsforderungen. Mhm. Also das ist für, glaube ich, ein Luxusprodukt ganz wichtig. Man kann es vielleicht nicht für jedes Nahrungsmittel immer durchziehen, aber für ein Luxusprodukt wie so ein Brand ist es elementar, glaube ich, dass man da sich dem Zeitgeist gemäß auch aufstellt. Sonst vergibt man, glaube ich, ganz große Chancen auf dem Markt. Also dieser Kontext, dieser Gedanke, wie siehst du das?
Das ist für uns wahrscheinlich mit die wichtigste oder vielleicht der wichtigste auch strategische Ausrüstung, die wir für uns gefunden haben. Ja? Und gefunden insofern, in Wahrheit haben wir sie nicht lang suchen müssen, weil das Thema im Einklang mit der Natur zu wirtschaften für uns als Brennerei eigentlich Existenzgrundlage ist. Ja? Ganz einfach erklärt, wir leben davon, dass wir hier fast 900 Tonnen Frucht jedes Jahr verarbeiten. Ja? Wenn das nicht das beste Obst ist, dann haben wir grundsätzlich ein Problem, weil dann haben unsere Produkte nicht mehr die Qualität, die sie haben. Entsprechend sind wir natürlich in den letzten Jahren auch mit Lieferknappheiten durch Frost, durch Hagelschäden etc. konfrontiert worden. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit ist für uns, wie gesagt, grundprinzipiell eben ein Selbstverständnis und kein Lippenbekenntnis. Ja. Und ich glaube, was uns in diesem Zusammenhang ganz, ganz wesentlich oder ein wesentlicher Schritt war, den wir gegangen sind, ist, diesen Ziegler Naturkreislauf ins Leben zu rufen für uns. Das ist in Wahrheit, ich sage jetzt mal so, die Klammer über diesen ganzen Nachhaltigkeitsinitiativen, ja, weil wir einfach sagen, okay, für uns ist es einfach, wir können jetzt nicht bei der Verpackung anfangen und bei der Verpackung aufhören, ja, sondern wir müssen das Thema einfach viel breiter denken. Ja. Also vielleicht ganz kurz zusammengefasst, Verpackung als Stichwort. Wir haben letztes Jahr schon im Rahmen sozusagen des Relaunches die Flaschen umgestellt. Wir sind mit einem sehr hohen Altscheibenanteil jetzt an den Markt gegangen. Wir haben den ersten Korken, der aus einem Bio-PE besteht und nur noch aus Naturholz. Also wir haben sämtliches Kunststoff und sämtliches Metallapplikationen vom Korkenverband. Wir haben Kartonage extrem eingespart. Also wir haben keine Geschenkverpackung mehr. Wir haben diese Einzelverpackungsthemen eingespart. Also wir schicken hier in einem speziellen Rastergitter, das wir entwickelt haben, zu unserem Logistiker und dort wird dann nur noch verpackt für den Konsumenten oder für den Gastronomen in dem Fall wirklich zusammengestellt und es gibt keine unnötigen Umverpackungen mehr. Also das war so quasi der erste Schritt. Ja, dann haben wir gesagt, okay, wie können wir eigentlich auch als Ziegler, ja, die ja, ich glaube, in den 80er Jahren diese Vision auch hatten, Qualität in die Branche zu bringen, ja, ist unsere jetzige Vision, diese Nachhaltigkeitsgedanken ganz elementar in der Branche zu verankern. Und haben gesagt, okay, was ist dann eigentlich unser ganz großes Ziel? Und das ist das, wo wir jetzt gerade auch den Weg eingeschlagen haben. Und das ist, die klimaneutrale Brennerei zu werden. Mhm. Ja, also wir wollen diese Klimaneutralität erreichen. Mhm. Wir arbeiten da gerade mit einem Institut, das sozusagen hier wirklich seit 30 Jahren sich diesem Thema widmet und wahnsinnig viel Erfahrung hat. Und darüber hinaus hören wir aber nun jetzt, ich sage jetzt mal, im grünen Gedanken nicht auf. Ja. Uns geht es auch darum, das Ganze über diese soziale Komponente sozusagen weiterzuspielen.
Arbeitsbedingungen.
Ja, Arbeitsbedingungen, Diversität im Unternehmen zu fördern, Regionalität, die wir natürlich zum Teil auch schon sehr, sehr groß haben, aber nochmal in den Vordergrund zu stellen, auch Mitarbeiter zum Beispiel einen Tag Zeitausgleich zu geben, wenn sie sich für nachhaltige Projekte hier engagieren mit uns zusammen. Wir haben den Ziegler Wildwiesenfonds ins Leben gerufen. Das ist eine Initiative, wo wir jetzt auch an die Öffentlichkeit geben werden. Das darf ich schon ein bisschen vorab verraten, wo wir eine Kooperation mit dem Deutschen Naturschutzbund, mit NABU geschlossen haben, einfach um die Wildwiese, also sprich auch die Streuobstwiese, die tatsächlich einfach in gewisser Art und Weise einfach zurückgeht, ja, diese Bestände und diese Biodiversität auch dort wieder zu fördern und da ein eigenes Produkt, den Freudenberger, also unser klassischer Obstbrand, den wir auch jetzt ein Gesicht gegeben haben und ein bisschen die Hommage an unseren Heimatort Freudenberg, hier wirklich 5 € pro Flasche in diesen Wildwiesenfonds einzahlen. Also wir haben versucht, dieses Thema einfach sehr breit zu denken und stehen hier einfach als Unternehmen mit allen Mitarbeitern voll dahinter, weil es einfach für uns, wie gesagt, ein Selbstverständnis irgendwo ist, aber es ist, glaube ich, kein Selbstverständnis. Ja. Und ich glaube, deswegen muss man auch aktiv etwas dafür tun, ja, und setzen wir uns da auf vielen Ebenen ein.
Wie sieht es aus mit dem Aspekt, weil es irgendwie auch dazugehört, sozusagen ethische Überlegungen, was die Unternehmensführung anbelangt?
Das ist auch ein wesentlicher Punkt und ich glaube, das schließt sozusagen diesen Naturkreislauf dann irgendwie stimmig ab. Uns geht es natürlich auch daran, auch darum, dass wir entlang dieser ganzen Wertschöpfungskette, wie du sagst, ethische Standards, aber auch Standards generell der Nachhaltigkeit entsprechend einsetzen. Wir haben jetzt gerade ins Leben gerufen, den sogenannten Ziegler Regionalrat. Ja, das heißt, in den diversen Anbaugebieten, ob das jetzt hier vor der Haustür ist oder ob das jetzt in Südtirol ist, wo wir zum Beispiel einen Großteil unserer Williamsbirnen herbekommen, einfach lokal verantwortliche Personen zu haben, ja, die mit denen wir schon seit Jahren zusammenarbeiten auch, ja, und die dann wieder schauen, dass genau diese Grundsätze, die wir für uns definieren, auch quasi entlang dieser ganzen Wertschöpfungskette eingehalten werden. Ja, da geht es um den Obstbau, da geht es aber sozusagen natürlich auch um alle anderen Bereiche, wo wir mit Lieferanten zusammenarbeiten. und versuchen das natürlich dann auch auf der anderen Seite sozusagen zu unseren Kunden voranzutreiben und denen sozusagen auch, wie soll ich sagen, ein bisschen das Gespür dafür zu geben, was uns da wichtig ist. Ja? Weil am Ende des Tages, ich glaube, das ist vorher sehr schön gesagt, es entspricht nicht nur dem Zeitgeist, sondern ich glaube, es muss einfach ein Selbstverständnis werden, dass wir uns jetzt, glaube ich, generell als nicht nur als Industrie, sondern glaube ich, ganz, ganz allgemein, ja, einfach diesen Themen sehr intensiv und nachhaltig widmen.
Ja, es ist ja im Grunde genommen, veredelt ihr landwirtschaftliche Produkte. Insofern habt ihr auch ein Rieseninteresse da, und dass es der Landwirtschaft und den Menschen, die dort leben und arbeiten, und den Wiesen und den Bäumen, das ist all diesen Vorstufen von dem, was ihr da veredelt, gut geht.
Das ist genau der Punkt. Also es ist die Grundlage einfach unserer Existenz am Ende des Tages. Ja. Und so wie wir halt seit 160 Jahren wirtschaften, ist es halt auch unser Ziel, das halt auch die nächsten 160 Jahre noch zu machen. Und ich glaube, da tun wir alle gut daran, einfach wirklich zu schauen, was können wir in allen diesen Bereichen tun. Ja. Und jetzt auch nicht zu sagen, oh, die Industrie macht jetzt das schon, jetzt machen wir das auch. Sondern ich glaube, was unser Ziel halt tatsächlich ist, ist halt wieder dieses Visionärige zu finden und zu sagen, okay, wo können wir tatsächlich jetzt nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Das ist auch mit sehr viel Aufwand verbunden, das ist auch mit sehr viel, gerade in einem kleinen Team wie bei uns, ja, auch mit sehr viel inhaltlicher Fokussierung verbunden, dass wir sagen, okay, wir müssen wir sind auch keine Experten in diesen ganzen Bereichen zum Teil, also wir müssen uns einfach auch wirklich auseinandersetzen, was können wir wirklich verändern und wie machen wir das am besten, holen uns da auch die richtigen Experten dazu. Aber wie gesagt, für uns ist das jetzt kein Lippenbekenntnis oder keine Kommunikationsoffensive oder irgendwas in der Richtung, sondern für uns ist es einfach wirklich eine strategische Unternehmensausrichtung.
Und wie kam es dazu, dass dann ein Team von Experten, ich nenne mal Unternehmer, DAX-Vorstände zum Teil, Finanzvorstände, wie kam es dazu, dass die sozusagen sich Ziegler ausgeguckt haben und haben gesagt, das ist ein geiles Produkt, hier wollen wir investieren?
Wahrscheinlich, weil es ein geiles Produkt ist, um es mal so zu sagen. Also ich glaube, es ist das, was wir ja auch sehen oder was wir in unserem Markenprozess und auch bei so einem Markenprozess oder bei so einer Neuaufstellung ist es ja ganz wichtig, dass die nicht nur nach außen wirkt, sondern nach innen. Ja? Und das heißt, dieses Team, ja, das wir auch zum Teil hier neu geformt haben, auf das ich ungemein stolz bin, weil am Ende des Tages ist es nicht ein Ziegelrad, sondern sind es 20 Ziegelräder, die ineinander greifen müssen. Ja. Wir haben diesen Leitspruch für uns oder auch dieses Motto für uns definiert, wir brennen. Ja. Wir brennen nicht nur die besten Brände, sondern wir brennen auch aus Leidenschaft. Und ich glaube, dieses Thema Leidenschaft ist das, was uns alle in diesem Ziegler-Kreislauf begleitet, ob das jetzt, wie du es angesprochen hast, auf der Investorenseite ist, ob das auf der Mitarbeiterseite ist, ob das auch mit unseren Lieferanten ist. Also dieses Thema Herzblut und Leidenschaft ist, glaube ich, die größte Motivation hier, ja, weil es einfach wirklich weil, wie gesagt, man hat die Verantwortung für etwas, dass es seit 160 Jahren gibt, dass wirklich deutsches Kulturgut ist. Ja. Ich sage immer die Friedenspfeife der Europäer, weil das ist am Ende des Tages Brand. Ja. Wenn man sich so ansieht, wo überall in Hinterzimmern schon ein Schnaps getrunken wurde. Und ich glaube, das gilt eben, wie gesagt, für uns als Team genauso wie für unsere Investoren, wie für unseren Beirat etc., die einfach wirklich sagen, hey, da ist wahnsinnig viel Substanz da, da sind einfach wirklich tolle Produkte da, da ist eine unfassbare Leidenschaft für Handwerk da. Und unsere Aufgabe ist jetzt, die wieder zu kommunizieren und die wieder sozusagen auch einfach zum Kunden zu bringen, ja, oder auch sozusagen unter die Leute zu bringen, weil es ist eine wahnsinnig schöne und dankbare Aufgabe, weil man ja mit einem tollen Produkt zu tun hat, das, wie du vorher auch gesagt hast, so nach dem Motto, dass halt wirklich Genuss ist.
Auf die Gefahr hin, dass wir das jetzt wiederholen oder von einer anderen Warte aus nochmal betrachten, wenn du wiederum nur eine Minute Zeit hättest, wie würdest du den Markenkern von Ziegler auf den Punkt bringen, wenn du beginnst, wir verstehen uns oder wir sehen uns als Botschafter von?
Wir sehen uns als Botschafter von Genuss, wir sehen uns als Botschafter von Handwerk, wir brennen auch dafür, ja. Wir sehen uns als Botschafter von diesem Kulturgut, das wir bewahren und auch wieder natürlich ausbauen wollen oder die Relevanz dafür ausbauen wollen. Und wir sehen uns auch als Botschafter von Freude am Leben irgendwo, weil das einfach was wahnsinnig, die Quintessenz unseres Daseins ist. Und wir die auch, glaube ich, gerade nach einer Zeit wie Pandemie etc. wiederfinden muss und auch dieses sicher einen schönen Moment gönnen, einen besonderen Moment gönnen, ja, glaube ich, auch wiederum in unserem Wertekonstrukt irgendwo seinen Platz finden sollte.
Brände bringt man in Gesellschaft, oder?
Genau, Brände verbinden, Brände führen Leute zusammen. Wie ich vorher schon gesagt habe, einen Brand bringt man auch nicht unbedingt mit jedem. Ja. Ich glaube, Brände schaffen diese besonderen Momente.
Du hast vorhin von Nachhaltigkeit gesprochen als ein ganz wesentlicher Baustein auch eures Selbstverständnisses. Dazu gehört sicherlich Fragen der Ökologie, Fragen der Biodiversität. Aber da gehört sicherlich auch sozusagen der Blick auf eure Lieferanten und auf den Obsteinkauf. Wie stellt ihr denn sicher, dass das, was ihr da einkauft, wirklich die Qualitäten hat, die ihr später auch braucht?
Ich glaube, die zwei Kernthemen hier sind Vertrauen und Erfahrung. Ja. Vertrauen insofern, dass wir natürlich hier mit langjährigen Partnerschaften arbeiten, ja, wo unsere Lieferanten gerade im Obstbereich zu 100% wissen, ja, was brauchen wir, was akzeptieren wir auch, was akzeptieren wir nicht, ja, weil wir einfach sehr, sehr selektiv in der Selektion des Produktes sind, auch im richtigen Reifegrad. Ja, da auch unser Brennmeister Paul Meyer hier wirklich auch im ganz engen Austausch ist, wann ist der richtige Zeitpunkt. Wir können ja auch nicht im 3 Monate im Vorhinein wissen, wann wird genau angeliefert, weil es kommt natürlich einfach auf den richtigen Reifegrad an, den er wiederum bestimmt. Ja. Und das ist das zweite Thema, eben Erfahrung. Ja, genau diese Erfahrung auch zu haben, okay, wann brauche ich welche Frucht, wann ist welche Frucht sozusagen im richtigen Zeitfenster, und bei uns wird ja auch alles am gleichen Tag verarbeitet. Ja, also das heißt, egal ob das jetzt hier 20 Traktorminuten weit weg ist, wo unsere Mirabellen, wo unsere Zwetschgen etc. herkommen, oder ob das jetzt quasi unser Wildkirschlieferant ist, der uns die Früchte bringt, es liegt hier einfach generell nichts, sondern sozusagen unser ganzes Team an Destillateuren stellt sicher, dass es nicht nur die Auswahl der Früchte, sondern auch dann die Feinsortierung, ja, sondern auch wirklich der Verarbeitungsprozess hin zur Maische einfach wirklich sozusagen just in time, wie man sozusagen modern sagen würde, funktioniert.
Wenn es um Obstbauern geht, kann ich mir das noch ganz gut vorstellen, weil die haben ihre Wiesen und ihre Bäume, aber wenn es jetzt um Wildfrüchte geht, was gibt es da? Pflücker, Wildpflücker, was ist das für ein Beruf? Wie kommt man sozusagen dazu? Kennen die ihre Wälder, ihre Hecken, ihre.
Genau so ist es eigentlich. Also ich sage jetzt mal, das sind wahrscheinlich die bestgehütetsten Geheimnisse dieses Berufsstand, dass die halt ganz konkret wissen, ja, wo sind diese Wildkirschbäume zum Beispiel. Also wie gesagt, vielleicht ganz kurz, eben Wildkirsche definiert sich halt auch, dass es keine Plantagenfrucht ist. Ja. Das sind hier mal 5 Bäume, das sind da mal 10 Bäume. Ja. Das sind einfach wirklich spezielle Plätze bei uns im Raum Süddeutschland verteilt, ja, wo wirklich der Beruf des Zapfenpflückers, ja, hier zum Tragen kommt, insofern, dass das halt die sind, die diese Früchte ja eigentlich für das Saatgut pflücken. Also das heißt, der Zapfenpflücker ist per se am Kern interessiert. Ja. Wir sind an der fruchtigen Hülle interessiert. Also insofern ist es eine ganz gute Beziehung, ja, und eine Win-Win-Situation, weil jeder genau den Teil bekommt, den er braucht. Das bedeutet aber auch wahnsinnig viel Frucht. Ja. Die Wildkirsche hat einen im Vergleich zur klassischen Kirsche und Anführungszeichen einen sehr großen Kern und wenig Fruchtfleisch. Ja. Macht es für uns nicht einfacher, macht es attraktiver für den Zapfenpflücker. Aber man muss sich das wirklich so vorstellen, dass die mit Steigeisen und ähnlichem Equipment bewaffnet auf die Bäume klettern und hier die Wildkirschen ernten. Entsprechend kann man sich vorstellen, dass, wenn man das jetzt ein bisschen hochrechnet, 11 Kilo Kirschen, ja, sind knapp 3000 Kirschen pro Flasche Wildkirschbrand. Ja, also das ist schon eine ganze Menge, wenn die dann auch hier noch irgendwie 5 Jahre mindestens liegt, ja, damit sie sozusagen unser Qualitätsstempel bekommt, kann man sich schon sozusagen im Kopf ausmalen, dass es ein recht großer Aufwand ist, bis so der erste Schluck Wildkirschbrand im Glas ist.
Und wenn das bei euch ankommt, wird das dann nochmal sortiert?
Klar, wird alles noch sortiert. Ja. Also es wird überall sozusagen noch die manuelle, das ist wirklich ein hochmanueller Prozess, ja, weil das einfach, wie gesagt, das kann nur das menschliche Auge dann im Endeffekt wirklich raussortieren, was passt nicht. Es wird auch jede Frucht entkernt, wir verarbeiten keine Steine, ja, weil, um unseren Brennmeister zu zitieren, die Wildkirsche gepflückt vom Baum schmeckt halt auch nicht nach Marzipan. Also warum soll dann sozusagen, wenn wir den Stern dazu geben, wäre das ja der Fall, warum sollen wir das im Wildkirschbrand haben? Und ich glaube, das ist auch so ein schöner Moment, weil man dann einfach wirklich sagt, man hat diese pure Frucht, ja, was wir ja auch letztes Jahr bei der Ernte schon erleben durften. Man beißt in die Frucht hinein und hat daneben das Glas Brand und sagt, das ist wirklich der, ja, wirklich die Quintessenz quasi der Natur hier irgendwie in Alkohol konserviert. Ja. Das ist schon ein schönes Produkt und ein toller Moment.
Hier im Herbst, wenn die alle angeliefert werden, das ist ein wahnsinniges Duftpotpourri, oder?
Das ist ein wahnsinniges Duftpotpourri, vor allem wenn sie dann auch gebrannt werden natürlich. Ja. Also wir haben das tatsächlich, die Wildkirsche kommt meistens so Juni, Juli. Also die Kirschen sind unsere ersten, wir arbeiten ja auch die Sauerkirsche, also in den Sommer hinein und dann geht das ja, bis Herbst, Winter hinein, im Endeffekt dann mit Zwetschgen und Co.
Schlehe ist ganz am
Schluss. Schlehe, dann natürlich, wie gesagt, eins der Hauptthemen, das wir verarbeiten, ist natürlich Zwetschgen und Williamsbirne, ja, die beschäftigen uns lang, aber es ist toll, wenn man hier in die Brennerei kommt und einfach wirklich jeden Tag einen tollen Fruchtduft um sich hat, ja, also das ist echt eine tolle Zeit.
Und bevor dann die Brennvorgänge beginnen, findet ja eine klassische Maisgärung statt, oder?
Korrekt, ja, es findet eine klassische Maisgärung statt. Wir haben hier oben Maische-Tanks, ja, wo wir das alles hier vor Ort am ganz kurzen Weg machen. Ja, und dann findet, wie gesagt, das Doppelbrennverfahren statt.
Und ich habe vorhin gesehen, die Tanks stehen da draußen. Die sind also wahrscheinlich dann auch, wenn im Juni, Juli oder so schon losgeht, die sind dann temperaturkontrolliert?
Genau, die sind temperaturkontrolliert, sowohl im Heiz- als auch im Kühlbereich. Ja. Also wir können hier, nachdem wir, wie gesagt, das ganze Jahr oder dann bis in den Winter hinein ja auch maischen und im Endeffekt brennen, das genau steuern. Ja. Um hier, wie gesagt, jeden Hebel so gut es geht, in der Hand zu haben, um die Qualität einfach dorthin zu lenken, wo wir sie haben wollen.
Und bei den Bränden geht es dann klar, da habt ihr nachher das Doppelbrennverfahren. Ich habe gesehen, ihr habt auf der Portfolio auch Geiste. Da hat man ja quasi dann keine Maischegärung, oder?
Genau, bei Geiste hat man keine Maischegärung. Das ist ganz konkret in unserem Fall bei der Waldhimbeere. Und die jetzt auch, sind wir auch recht stolz und dankbar dafür, wiederholten Male einfach auch immer Obstgeist des Jahres wird, ja, oder geworden ist gerade, weil es einfach wirklich ein tolles Produkt ist, das halt wirklich auch mit dieser Fruchtintensität glänzt. Und eben der jüngste Ziegler, unser Haselnuss, der eben sozusagen auch vergeistet wird und genau seit Jahresanfang erhältlich ist und hier auch das Portfolio, glaube ich, ganz stimmig abrundet aus diesen 8 Bränden, 2 Geisten und 2 Likören. Ja. Wobei bei den Likören wir eben ganz klassisch den Wildkirsch aufgegriffen haben, weil, wie gesagt, das ist ja am Ende des Tages halt auch das, wofür Ziegler, glaube ich, schon seit vielen Jahren sehr bekannt ist und auf der anderen Seite den Weinbergpfirsich in diesem Bereich.
An die Stelle der Maischegärung tritt dann beim Geist die Mazeration?
Korrekt.
Mit hohem Alkohol?
Genau.
Okay, alles klar. Du hast hingewiesen zu Recht, auch die Qualität ist natürlich primär abhängig von der Frucht, die ihr ernten könnt. Aber dann gibt es ja noch einen zweiten Faktor, das ist sozusagen das Fingerspitzengefühl, die Erfahrung des
Destillateurs.
Genau.
Und das ist ein sehr spannender Prozess, weil am Ende des Tages ist es in einer durchaus hochtechnologisierten Welt, ja, gerade wenn es um Thema Produktionsverfahren und Anlagenbau etc. geht, etwas, was bis heute ja kein Computer machen kann, ja, oder auch nicht irgendwie automatisiert funktionieren. Das heißt, es liegt wirklich am Destillateur, es liegt an seiner Nase, es liegt an seinem Gaumen, diesen richtigen Moment des Abtrennens zwischen Vorlauf und Mittelstück natürlich und dann auch nach dem Brennvorgang hinten zum Nachlauf, einfach den perfekt zu treffen. Ja. Und da bin ich wie gesagt, oder wir als Team, die ganze Brennerei, glaube ich, sehr stolz, dass wir hier ein tolles Team haben, ja, Destillateure, die einfach wirklich diesem Handwerk extrem sich verschrieben haben, ja, sehr viel Erfahrung haben, das tagtäglich machen, sich weiterbilden, nicht nur sozusagen innen, sondern auch außen und mit dem Paul Meyer hier an der Spitze einen Brennmeister haben, der
mit viel Erfahrung,
ja, der Paul ist tatsächlich fast, dem trifft fast zu, sein halbes Leben lang in der Brennerei Ziegler, ja, ist Anfang 30, ist seit 15 Jahren Teil des Teams Ziegler und damit auch tatsächlich der jüngste Brennmeister Deutschlands mit der längsten Erfahrung, was immer eine ganz witzige Anekdote ist. Aber nein, also die ganze Truppe hier mit wahnsinnig viel tatsächlich Fingerspitzengefühl ins Werk geht, ja, und auch diese Kompromisslosigkeit zur Qualität einfach hat. Also ich habe das selber erlebt, wie wir hier Frucht beurteilt wurde, ich sage jetzt mal vom Reifegrad her etc. Also da findet jetzt kein fauler Apfel in den Korb bei uns. Die Frage war tatsächlich aber immer, wie lässt sich Qualität angreifen? Wie lässt sich Qualität kommunizieren? Gerade bei uns, ja, in unserem Bereich der Brände. Und deswegen haben wir gesagt, okay, tatsächlich geht es um zwei große Faktoren. Das ist der hohe Fruchtanteil und natürlich die lange Lagerdauer. Ja. Das ist etwas, was wir wissen, das ist etwas, was auch natürlich viele Gastronomen, Sommeliers wissen, mit denen wir zusammenarbeiten, aber ich glaube, es ist etwas, was in der Breite nicht unbedingt vielleicht jetzt greifbar ist oder kommunizierbar gemacht wurde. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, auch im Zuge auch des Relaunchs, im Zuge des Redesigns der Flasche, diese zwei Faktoren auf die Flasche zu schreiben. Also das heißt ganz konkret, ja, hast du auf jeden Zieglerbrand, ja, die Kiloangabe Frucht pro Flasche, ja, also das geht von 10 Kilo zum Beispiel bei der Williamsbirne bis hinauf zu 15 Kilo bei der Marille. Ja. Mhm. Also tatsächlich ein Haufen Obst, kann man sagen. Mhm. Und die Lagerdauer. Mhm. Ja. Die Lagerdauer geben wir tatsächlich in Tagen an, okay. Ja, weil wir so kleinchargig abfüllen können.
Ja, dass
so
wir klein, das nachvollziehen
können. Genau. Und deswegen tatsächlich jetzt nichts unter 3 Jahren bei uns abgefüllt wird und die Wildkirsche sogar mindestens 5 Jahre lagert.
Ich bin jetzt eben eine Stunde hier rumgelaufen, bin immer wieder auch dem einen oder anderen Mitarbeiter da mal begegnet. Es ist ein junges Team hier. Ne?
Es ist ein junges Team, wo wir jetzt natürlich auch sozusagen tatsächlich auch ein neues Team aufgebaut haben, ja, ganz natürlich aber aus dem heraus, dass, wie gesagt, die Brennerei war Teil eines großen Konzerns, ja, was mit sich bringt, dass sehr viele Unternehmensbereiche einfach gar nicht mehr in der Brennerei selbst vorhanden waren. Ja, und wie gesagt, natürlich. Die haben wir natürlich zurückgeholt, ja, weil, wie gesagt, jetzt ist es wieder ein selbstständiges und selbstbewusstes Unternehmen. Entsprechend haben wir uns natürlich in vielen Bereichen verstärkt. Ja, wir sind im Vertrieb selbstständig geworden, was ein Riesenschritt natürlich ist, einfach um auch wieder Ziegler selbst an den Gastronomen, an unseren Kunden zu bringen, ja, und quasi als Ziegler im Markt auftreten zu können direkt. Wir haben hier natürlich sämtliche administrativen Bereiche auch zum Teil verstärkt und ausgebaut, ja. Und einfach hier, ja, sind wir drauf und dran, auch ein Team und damit auch eine Unternehmenskultur zu formen, die, ja, wo wir alle auch zu Recht, glaube ich, stolz drauf sind, dass wir das tagtäglich hier machen, was wir machen dürfen.
Und du hast einen Traumjob gefunden.
Ich habe einen Traumjob gefunden, wenn du das so sagst. Ja, ich fühle mich hier wahnsinnig wohl, mit dem Team zu arbeiten. Ja, ich glaube, wir haben eine sehr herausfordernde Aufgabe für uns, weil, wie gesagt, Sleeping Beauty klingt romantischer, als es dann im tagtäglichen Leben ist. Mhm. Ja. Auch Unternehmertum ist, und das ist, glaube ich, hier sehr stark unternehmerisch geprägt, was wir tun, ja, weil wir am Ende des Tages halt wirklich sozusagen halt einen sehr unternehmerischen Auftrag auch haben, dieses Unternehmen wieder zu formen, ist sehr herausfordernd, macht gleichzeitig wahnsinnig viel Spaß, weil man mit spannenden Leuten arbeiten darf, weil, wie gesagt, ich glaube, was uns hier eint, ist einfach wirklich dieses, wir brennen für die Sache, ja, und das macht's oft leidenschaftlich und damit auch ein bisschen hitzig natürlich in der Sache, aber es ist das Ergebnis, am Ende muss das Ergebnis für sich sprechen und wie gesagt, wir nehmen diese Aufgabe auch mit großer Demut an, weil wir eine große Tradition übernommen haben, ja, ich glaube gleichzeitig darf man sagen, auch Tradition allein ist halt dann auch zu wenig, um jetzt sozusagen daraus ein Selbstverständnis abzuleiten. Ja, und deswegen, glaube ich, braucht es auch neue Impulse. Und vielleicht ist das auch eine ganz gute Überleitung zu unserem neuesten Impuls, ja, weil ich ihn dir gerade auch vorher eingeschenkt habe, unser Zeitgeist, wo wir halt nach ja, knapp 160 Jahren sagen, Ziegler darf auch mal vor dem Essen stattfinden.
Ja, dann zum Wohl.
Sehr zum Wohl.
Mit Soda und Eis.
In dem Fall mit Soda und Eis. Vielleicht ganz kurz ausgeholt. Was hast du da gerade verkostet? Ziegler Zeitgeist ist für uns fast ein bisschen mehr als ein neues Produkt. Das ist sogar eine neue Kategorie.
Wiese, schmeckt nach
Waldwiese. Genau, ja. Wildwiese. Mhm. Waldwiese, also ich sage jetzt mal Wald und Wild haben wir hier versucht einzufangen. Insofern, dass wir halt sagen, okay, neue Kategorie für die Brennerei Ziegler, Thema Aperitif, also wie gesagt, eigentlich genau das Gegenstück zu uns, zu unserem klassischen Bereich Digestif, aber auch, ich glaube, tatsächlich eine neue Kategorie insofern, dass wir halt recht stolz darauf sind, den ersten Wildwiesen-Aperitif der Welt zu machen. Ja. Was heißt das? Wir haben halt hier versucht, wirklich, und das ist auch wiederum, glaube ich, der Link hier sehr authentisch hergestellt zu dem Thema, was wir vorher besprochen haben, Nachhaltigkeit, der Weg zur klimaneutralen Brennerei, unser Fokus auf das Thema Wildwiese respektive Streuobstwiese, einfach hier wieder mit Inhaltsstoffen zu arbeiten, die einfach sehr authentisch aus unserer Region kommen. Ja, also ganz konkret ist es hier Apfelblüte, Kirsche, Stachelbeere und Ringelblume, ja, neben natürlich einer Vielzahl von einzelnen Wildwiesenkräutern, aber das sind so die vier Hauptbestandteile, mit der Idee, einfach ein Aperitif made in Deutschland zu machen. Ja, und ich glaube, das ist, wie gesagt, auch, du schmunzelst jetzt, eben auch was jetzt nicht gelernt ist, ja, weil, wie gesagt, bei Aperitif denken wir oft immer an italienische Urlaubsgefühle oder französische, ja, halt recht klassisch mediterranes Flair. Mhm. Und jetzt haben wir gesagt, okay, das muss aber nicht immer Grapefruit und, ja, weiß ich nicht, Orangenzeste sein, ja, sondern wir können ja das auch mal heimisch machen. Mhm. Und da sind wir jetzt angelangt.
Mhm. Sehr cool. Ja, passt. Du hast vorhin, erinnere mich gerade noch, hast du gesagt, wir brennen für die Sache, wir brennen für Nachhaltigkeit, ihr brennt auch für die Region, und wenn ihr für die Region brennt, dann ist es für mich im Grunde genommen kein großer Schritt mehr zu sagen, ihr seid sicherlich auch in der Region super gut vernetzt und fühlt euch sozusagen gerade auch hier in der Region Miltenberg sozusagen als Teil einer umfassenderen Genusskultur.
Klar, also da, wie gesagt, mit Blick auf den Wein, ja, ich glaube, das ist hier mit Paul Fürst in unserem Nachbarort, glaube ich, braucht man in Deutschland nicht mehr viel dazu sagen. Wir fühlen uns in der Region nicht nur tief verwurzelt, sondern, wie gesagt, die Region ist ja auch unser ein ganz großer Teil unserer Wertschöpfung. Ja, wenn man sich sozusagen den Obst, auch wie gesagt, die Obstverarbeitung hier ansieht, ja, wenn man sich auch quasi unser Team ansieht, das ja sozusagen sehr stark aus der Region kommt. Ja, also wir sind ja sehr verwurzelt, wir wollen dem auch Rechnung tragen. Ja, vielleicht ganz konkret, dir ist sicher beim Durchgang durch die Brennerei aufgefallen, dass wir eben, wie gesagt, einen Obstbrand haben, der nicht mehr Obstbrand heißt, ja, was wir ein bisschen zu generisch gefunden haben, sondern der Freudenberger heißt, ja, einfach weil wir sagen, okay, der kommt hier wirklich von den Streuobstwiesen rund um Freudenberg, und natürlich ganz konkret unser Freud Whisky, ja, der jetzt auch nichts mit Sigmund Freud zu tun hat, was man vielleicht sozusagen irgendwie Wien zurechnen könnte, sondern wo es wirklich um Freudenberg geht. Ja, und das, da sind wir auch, wie gesagt, da sind wir hier mit dem Ort sehr stark im Austausch, da sind wir mit der Region sehr stark im Austausch. Und ja, sind stolz darauf, dass wir, wie gesagt, hier tatsächlich ja auch am Standort jedes Produkt produzieren, ja, jedes Produkt lagert, die ganze Verarbeitung stattfindet, die ganze Abfüllung stattfindet. Also das ist tatsächlich ja unsere Wirkungsstätte, die wir eben, wie gesagt, jetzt auch gerne wieder für Besucher öffnen und uns hier präsentieren.
Da drängt sich doch im Grunde genommen ein gemeinsames Genussfestival auf.
Ja, das ist sicher eine gute Idee. Ja. Ich glaube, da kann man, da muss man die Köpfe zusammenstecken, was wir auch wahnsinnig gern machen. Ja. Ich kann mir vorstellen, auch an welche Teilnehmer du hier schon denkst in der Region, die dir alle gute Bekannte sind.
Ingo Holland ist auch dabei vielleicht.
Vermutlich, ja. Also es ist ganz lustig, dass du das sagst. Es ist konkret eine Idee, die wir auch schon sozusagen hier bei uns länger schon länger haben und aufgreifen wollen, ja, einfach, wie gesagt, jetzt, das beginnt aber noch einen Schritt weiter vorne, dass wir einfach sagen, wir haben jetzt tatsächlich jetzt hier mal den Prozess gestartet, überhaupt die Brennerei öffnen zu können, ja, wir hatten tatsächlich bis Ende des letzten Jahres hier noch komplette Baustelle, ja, weil wir einfach, wie gesagt, dieses Gastgebertum ja auch irgendwo Rechnung tragen müssen, das heißt, wir haben wirklich massiv in den Standort investiert, ja, jetzt sind wir auch froh, dass sämtliche Lockdown-Beschränkungen irgendwann gefallen sind, das war natürlich auch ein großer Hemmschuh hier, sich wieder zu öffnen, ja, wir wollen jetzt mit Führungen starten, wir wollen eben mit solchen Themen wie hier gemeinsam Gäste zu empfangen, Stichwort Genussfestival, Stichwort auch die Region ein bisschen auch wieder auf einer Bühne oder der Region eine Bühne zu geben. Ja. Und das sind lauter Themen, die wir sicher in den nächsten Wochen und Monaten vorantreiben wollen. Ja. Und du kannst sicher sein, dass du aus dieser Richtung Stichwort Genussfestival oder Ähnliches noch was von uns hören wirst.
Ich fände es klasse. Vielleicht ein Blick auf euer Sortiment, auf das Produktportfolio. Du hast ein paar Dinge ja schon genannt.
Ja.
Wenn du jetzt nochmal vielleicht ein Wrap-up, einen Überblick machst, in einem Kurzdurchlauf.
Also ich glaube, grundsätzlich zusammengefasst sind es drei Bereiche. Ja, das eine ist unser klassischer Ziegler-Kern. Ja, 12 Produkte, 8 Brände, 2 Geister, 2 Liköre. Ja, sehr klassisch das Thema Digestif. Ja, das haben wir letztes Jahr eben, wie gesagt, überarbeitet, fokussiert, zum 1.1. Relaunch, also quasi Ziegler auch im neuen Gewand, ja, mit der Haselnuss abgerundet im Produktbereich. Dazu gab es letztes Jahr im Herbst-Winter den Launch unseres neuen Whisky, Freud Whisky, der die Spezialität mit sich bringt, dass er, da möchte ich vielleicht ein, zwei Worte dazu verlieren, eben wie gesagt, wir machen seit 160 Jahren, glaube ich, Top-Brände. Ja, seit 12 Jahren knapp macht die Brennerei Ziegler Whisky. Ja, und haben gesagt, okay, wir müssen einen Whisky machen, der natürlich nicht nur Freud heißt und aus Freudenberg kommt, ja, sondern auch ganz authentisch aus der Brennerei Ziegler kommt. Und am Ende des Tages geht es bei Whisky sehr stark um das Thema Lagerung. Ja. Sprich, genau, vollkommen richtig, in welchem Fass. Ja. Ich glaube, da haben wir eine Spezialität schon mal grundsätzlich, dass wir im regionalen Kastanienfass lagern, ja, sehr viel, bevor es dann ins Ex-Bourbon-Fass geht, dass es ein Eichenfass ist. Und dann aber das Finish passiert in unserem Ziegler-alte Zwetschgenfass. Ja, und wenn man sich, wie gesagt, mit der Brennerei Ziegler beschäftigt, dann weiß man, dass neben der Wildkirsche auch die alte Zwetschge, ja, ich sage mal so, ein sicher eines der großen und bekannten Highlights der Brennerei ist. Entsprechend gibt es diese alten Zwetschgenfässer aber auch nur hier. Ja, und auch darauf sind wir stolz und geben dem Whisky eine, glaube ich, sehr spannende Abrundung und eigene Note. Ja, und haben auch hier im Packaging, also in dem Verpackungsdesign und in der Marke, glaube ich, einen Zugang gewählt, der uns etwas separiert von den klassisch schottischen, irisch etc. Whiskys, ja, und so ein bisschen einen in diese New World Whisky Richtung geht. Und die finden wir sehr spannend, weil am Ende des Tages gerade momentan dieses Whisky-Segment, und das ist ja ein tatsächlich sehr internationales, so ein bisschen aufbricht und dieses New World Whisky-Thema, ja, was es ja auch, ich sage jetzt mal, beim Wein vor vielen Jahren schon gegeben hat, so eine ähnliche Entwicklung, wo man einfach sagt, okay, Whisky muss nicht nur aus diesen klassischen 5 großen Whisky-Ländern kommen, nämlich USA, Japan, Kanada, Schottland und Irland, ja, sondern darf eben auch aus Deutschland, aus Skandinavien, es gibt jetzt sogar aus Italien, aus Australien etc. Whiskys geben, die qualitativ alle top sind. Mhm. Ja, und das finden wir einen mega spannenden Bereich, weil wir sagen, wir brauchen uns jetzt nicht mit dem gepeterten schottischen Whisky, den es dort seit 500 Jahren gibt, vergleichen, weil wir machen unsere eigene unsere eigene Art. Ja.
Und wie haltet ihr es mit der Dauer des, du hast gesagt, Fasslagerung, ja, ist ja wichtig und da habt ihr sozusagen auch das authentische, ja, der Brennerei Ziegler, der Fingerabdruck ist da.
Klar.
Aber beim Whisky ist es ja immer auch besonders wichtig, dass er
die Lagerdauer.
Lagerdauer
hat. Absolut. Also bei uns gibt es keinen Whisky, der unter fünf Jahren sozusagen das Haus verlässt, ja, weil wir hier auch, wie gesagt, sozusagen dem Produkt ähnlich wie bei den Bränden die Zeit geben, die sie brauchen. Und kurze Info schon an deine Hörer vorab, ja, ist noch nicht hochoffiziell, aber es wird dieses Jahr im Herbst auch den ersten 10-jährigen Freud Whisky geben, ja, den wir, also unsere Distillers Decade, also der Dekade gewidmet, eben wie gesagt 10 Jahre Lagerdauer, da freuen wir uns schon recht drauf, auch weil er einfach aufgrund auch der ganz natürlich nur limitierte Menge verfügbar ist. Ja. Die wird sich bei uns immer auf 1865 Flaschen sozusagen beschränken, was, wie du dir gerade im Kopf zusammen überlegt hast, ja, natürlich das Gründungsjahr unserer Brennerei ist. Mhm. Also das kommt auch wiederum sozusagen der Link hier zur Brennerei Ziegler. Also das heißt, Freud ist für uns ein wahnsinnig spannendes Thema, weil es tatsächlich eine ganz eigene Marke ist. Mhm. Ja, und so soll es auch sein, ja, weil es in einem eigenen Segment spielt und wird hiermit auch, wie gesagt, einen internationalen Weg vorhaben. Aber trotzdem, wie gesagt, kommt es aus Freudenberg. Ich glaube, das steht ganz prominent auf der Flasche und kommt aus unserer DNA.
Ja, und der ist auch vom Alkoholgehalt, glaube ich, ein Tick moderater als die allermeisten Whiskys.
Genau, es war ein ganz, ganz lustige Anekdote, vielleicht sogar, es war ein ganz witziger Prozess hier, weil wir uns sehr lange über das Thema Alkohol mit dem Thema Alkoholgrad beschäftigt haben, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen etwas, was durchaus sehr zugänglich ist, ja, was jetzt vielleicht auch ein spannendes Thema ist für Leute, die eigentlich sagen, ich bin jetzt eigentlich kein Whisky-Trinker. Ja? Und wir sehen auch, dass wir wahnsinnig viel Akzeptanz von Leuten bekommen, die sagen, ich bin eigentlich kein Whisky-Trinker, aber der schmeckt mir. Ja? Mhm. Und gleichzeitig etwas machen wollten, was auch in der Barwelt funktioniert. Ja? Also sprich, durch diese Finish im alten Zwetschgenfass hat der Whisky halt eine Note, wo auch sehr viele Barkeeper, mit denen wir arbeiten, sagen, das macht echt Spaß, damit auch zu mixen. Ja, der Barkeeper will aber ein bisschen mehr Alkohol, ja, die Zugänglichkeit ist immer ein bisschen noch weniger Alkohol gegeben, jetzt haben wir uns auf die goldene Mitte sozusagen geeinigt, sind bei 41,5%, was tatsächlich sehr gut in beiden Welten funktioniert und ja, es ist echt spannend, so einen Produktentwicklungsprozess auch mit Whisky durchzumachen, ja, der 10-Jährige wird ein bisschen einen höheren Alkoholgehalt haben und da sind wir schon sehr dankbar auch über die Expertise, die wir im Team haben, was einfach Blending betrifft, was einfach Produktzubereitung betrifft, also was natürlich am Ende des Tages halt auch durch die Kunst unserer Destillateure getragen wird. Deswegen heißt das Produkt auch Distillers Cut, ja? Ja. Also auch wiederum unseren Destillateuren gewidmet. Zum Thema Freud Whisky, vielleicht noch ein kleines Spezifikum, das hier ganz spannend ist, auch wieder aus der Nachhaltigkeitsperspektive gedacht, nicht nur hoher Recyclingglasanteil oder Altscheibenanteil im Recyclingglas, sondern was wir auch gemacht haben ist, wir haben einen neuen Korken entwickelt, ja, der tatsächlich aus geschroteten Obstkernen besteht. Mhm. Ja, also muss ich das so vorstellen, Stichwort Kreislaufwirtschaft, ja, nehmen Obstkerne, schroten die, fassen die mit einem nachhaltigen Harz, wenn man so will, wieder ein, ja, was es sehr spannend macht, weil damit jede Whiskyflasche quasi zum Einzelstück wird, weil jeder Korken natürlich ein Stück weit individuell ist und das, wie gesagt, wird auch im Rahmen unseres 10-Jährigen das Licht der Welt erblicken, ja, und wird dann aber sozusagen auf jeder Freud-Flasche auch verfügbar sein. Und jetzt neben Brand oder unseren Bränden, dem Whisky, eben wie gesagt, zusammenfassend nochmal die dritte Kategorie, Aperitif. Ja, für uns, wie du vorher schon gemerkt hast, das Neueste und Spannendste, oder nicht spannend, nein, das Neueste auf jeden Fall, ja, weil wir es tatsächlich letzte Woche gefüllt haben, ja, und du hier einer der Ersten bist, der das auch quasi live, mit dem ich das live zusammen verkosten darf.
Ihr wollt also vor das Essen kommen
auch. Wir wollen auch vor das Essen kommen, wir wollen auch sozusagen einfach in einen anderen Tag, auch in eine andere Saison kommen, ja, ist tatsächlich natürlich ein Sommergetränk, lässt sich herrlich mischen, einfach im Verhältnis 1:3 mit Prosecco, also mit diversen Schaumweinen natürlich, mit Soda, so wie wir es jetzt gerade probiert haben, mit Tonic als Longdrink, ja, eignet sich super für, als Inhaltsstoff für Cocktails, ja, Stichwort Zeitgeist, Negroni, also gibt es echt spannende Kompositionen, die schon Barkeeper, mit denen wir arbeiten oder eng arbeiten, gemischt haben. Und ja, wir sind da einfach natürlich auch irgendwo jetzt sehr gespannt, weil es halt für uns ein komplett neues Feld ist, ja, und wir aber auch natürlich sagen, im Endeffekt ist es auch ein bisschen unsere Speerspitze aus Produktsicht, ja, auf diesem Weg zur klimaneutralen Brennerei und soll damit auch so der klimaneutrale Aperitif werden, ja, ja, dieses Thema Zugänglichkeit, dass wir einfach versuchen, einfach da ähnlich wie beim Whisky hineinzubringen, dass man sagt, 15% Alkohol, ja, lässt sich gut mischen ja, großes Glas, viel Eis und einfach ausprobieren.
Also ich merke, ihr habt Fahrt aufgenommen, das Projekt Ziegler ist auf einem guten, vor allen Dingen auf einem sehr beschwingten Weg, wie ich hier erlebe. Wie geht's weiter? Wo steht ihr in 5 Jahren?
Ja, also in der Geschwindigkeit werden wir auf jeden Fall jetzt nicht neue Produkte in die Welt setzen. Wir werden unserer fokussierten Haltung sozusagen, da werden wir treu bleiben. Nein, aber Spaß beiseite. Am Ende des Tages ist es uns jetzt wichtig, einmal eine solide Basis zu schaffen. Ja, der Prozess, so eine Rauslösung aus einem Konzern, so ein sogenannter Carve-out, wie man dazu technisch sagt, der begleitet einen ja dann doch relativ lang in vielen Bereichen. Ja, das geht, wie wir vorher schon gesagt haben, einfach wirklich hier den Standort einmal aufzubauen, wieder als eigenes Unternehmen, ja, dieses Teamgefühl natürlich zu etablieren, neue Mitarbeiter gut ins Unternehmen zu integrieren, ja, dieses Zusammen, dieses dieses Wir-Gefühl, dieses Zusammenziegeln, wie wir das hier nennen, einfach zu formen und zu festigen, ja, weil sich bei uns natürlich, ich sage immer, wir sind ein 160-jähriges Startup, ja, weil am Ende des Tages, wie gesagt, hohe Tradition, aber wir sind gerade dabei, sozusagen eigentlich tatsächlich 360 Grad in allen Bereichen haben wir uns natürlich anders oder neu aufstellen müssen, ja, und damit einfach wirklich viele Themen zu tun, wo wir sagen, wir sind von einem klassischen Alltag relativ weit weg, ja, was es auch sehr spannend macht, natürlich auch herausfordernd, aber mit diesem Blick in die Zukunft wollen wir, wie gesagt, die Basis etablieren, ja, und von dort solide weiterarbeiten, wieder in Deutschland in glaube ich, den Stellenwert bekommen, gerade natürlich in der Top-Gastronomie, ja, wo Ziegler einfach tatsächlich hingehört und auch immer zu Hause war, ja. Gleichzeitig eben, wie gesagt, mit dem Thema Whisky, ja, das glaube ich einfach als internationale Kategorie, ja, auch glaube ich ein spannender Weg sein kann, hier einen deutschen Whisky auf eine, ich sage jetzt mal, internationale Reise zu schicken, ja, und mit dem Thema Aperitif einfach, ja, eine für uns ganz neue Kategorie aufzumachen, ja, ein Produkt auch tatsächlich in der Sommersaison zu haben, ja, und wie gesagt, nach 160 Jahren Ziel ja auch mal am vor dem Essen stattfinden zu lassen, ja. Also insofern, das ist schon, wir haben hier einiges vor, ja, und sind alles noch junge Pflänzchen, die wir jetzt gut ja, ernähren müssen.
Also was das Produktportfolio anbelangt, ist eher wahrscheinlich Konsolidierung angesagt für die nächsten Jahre. Auf der anderen Seite, wenn man sich die nähere Umgebung anguckt, Wein nämlich, da gibt es Dresdner, ne? Insofern könnte man auch an den Dresdner denken, an den deutschen Grappa. Ist das ein Thema vielleicht irgendwann mal oder sagen, nee, wir haben ja uns verschlankt, wir haben uns ja von Rum und von Gin und so weiter getrennt. Ist das ein Thema?
Absolut. Du hast hier ein noch gut verstecktes Geheimnis der Brennerei Ziegler gerade wirklich unwissentlich, vielleicht noch nicht ganz gelüftet, aber zumindest bis zum auf die Schliche gekommen. Wir haben tatsächlich mit einem sehr namhaften deutschen Winzer zusammengearbeitet. Ja. Mehr will ich an dieser Stelle sozusagen noch gar nicht verraten, hier letztes Jahr unseren ersten gemeinsamen Dresdner zu brennen, ja, also das ist auf Basis der letztjährigen Ernte ja, wie das in der Brennerei Ziegler so ist, das geht dann nicht vom Brennen in die Flasche, sondern es geht dann mal vom Brennen ins auch entsprechende Weinfass tatsächlich, ja, was wirklich sehr spannend ist und wir werden hier ja, vermutlich in den nächsten, also zumindest 2 Jahre liegt dann sowas auch bei uns, ja, 2-3 Jahre. Aber dann darf man sich sicher auf einen Ziegler, einen deutschen Grapa, wie du sagst, einen Ziegler Dresdner, eben in Zusammenarbeit mit einem sehr lieben Freund mittlerweile und tollen Menschen und tollen Winzer vor allem freuen. Und da sind wir auch, ja, da sind wir auch sehr gespannt drauf.
Ich hatte ja eben gefragt, wo wird Ziegler in 5 Jahren stehen, da hast du ja drauf geantwortet. Will der Frage anschließen, wird dann Andreas Rock noch hier fest im Sattel sitzen?
Ich hoffe, dass er fest im Sattel sitzt. das ist ein, ja, wir sind hier sehr engagiert und ich glaube, es ist ein, wie gesagt, glaub, wo man mit Herzblut und Leidenschaft bei der Sache ist, da ist man dann auch, wie gesagt, tatsächlich auch sehr intensiv und sehr nahe und sehr vollumfasslich damit beschäftigt und wir haben viel vor. Ja. Wir haben uns auch, wir haben uns, glaube ich, auch viele Aufgaben zur Brust genommen, die jetzt auch gar nicht so einfach sind. Ja. Und entsprechend sozusagen ist es mein Ziel, das auch hier gemeinsam mit dem Team. Ja, und das ist, glaube ich, das Schöne auch in so einem Unternehmen, dass am Ende des Tages, ja, auch wenn es kein Familienbetrieb mehr ist, ja, wir, glaube ich, hier eine drauf und dran sind, hoffentlich eine Unternehmenskultur auch zu formen, wo sich alle Mitarbeiter nicht nur wohlfühlen, sondern auch sehr familiär aufgehoben fühlen. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist das, was man hier auch sieht, hoffentlich auch aus, ich sage jetzt mal, wenn man hier durch die Brennerei geht, ja, dass wir ja nicht nur an einem Strang ziehen, sondern dass es dann auch wirklich halt ein sehr gutes Teamgefüge ist und wir diese große Aufgabe zusammen managen.
Wenn man für Brände brennt, dann haben auch Brände eine Zukunft.
Das hoffen wir. Ja, das hoffen wir nicht nur, daran glauben wir auch sehr fest. Ja, nämlich hoffen im Sinn von, dass wir einfach sagen, unser Ziel ist ja auch eben, was für die Kategorie zu tun. Ja, und deswegen, wie gesagt, reichen wir auch die Hand allen anderen Brennern. Ja, wollen auch sozusagen hier, wo es sinnvolle Schnittmengen gibt, und die gibt es überall, ja, einfach auch sinnvoll zusammenarbeiten. Ich glaube, wir haben alle den Auftrag, dieses Thema Kulturgut, dieses Thema Brand, ja, nach vorne zu bringen wieder und wiederum sozusagen an den Gast zu bringen, an den Tisch zu bringen, ja, dieses Ritual wieder zu festigen, dass wir trinken zusammen einen Brand, was wir jetzt hoffentlich gleich im Anschluss tun werden. Kann dir den neuen Haselnuss, wie gesagt, schon sehr empfehlen. Und glaube ich, hat dieses Thema eine Zukunft, ja, weil eben diese Rückbesinnung auf dieses Handwerk, ja, und diese Genusserlebnisse, glaube ich, schon, und ich glaube, du kannst es wahrscheinlich aus dem Weinbereich auch bestätigen, einfach sehr viel in die Richtung Qualität geht, sehr viel in die Richtung einfach auch Beschäftigung mit dem Produkt geht, ja, woher kommt es her, wo wird es gemacht, wie kann ich das sehen, wer sind die Menschen dahinter, ja, insofern, ja, schön, dass du da warst bei uns.
Ich danke dir für das wirklich lebhafte, spannende Gespräch und
lass uns nochmal den Zeitgeist heben. Ja, wie gesagt, hier als jüngstes Mitglied in der Ziegler-Familie.
Alles Gute für die Zukunft, sage ich.
Danke dir, danke für den Besuch. Schön, dass du da warst. Wir freuen uns, dass wir in so einer illustren Runde an Winzerpersönlichkeiten, die du ja immer wieder bei dir zu Gast hast, auch als Brenner einen Platz gefunden haben. Ja. Ja. Das freut mich tatsächlich sehr.
Auf bald.
Danke, lieber Wolfgang, dass du da warst. Auf bald und auf eine hoffentlich gelungene Ernte.
Ja. So, ihr Lieben, das war mein Gespräch mit Andreas Rock, dem CEO der Traditionsbrennerei Ziegler in Freudenberg. Er hat uns, glaube ich, einen tollen, sehr umfänglichen Einblick in seine Relaunch-Strategie gegeben. Einen Einblick, der zeigt, wie eine zeitgemäße und vorausschauende Positionierung heute aussehen kann. Ja, vielleicht aussehen sollte. Dazu gehört nicht nur Wirtschaftlichkeit, sondern auch Verantwortung. Verantwortung übernehmen heute und für die nachfolgenden Generationen. Ich kann an dieser Stelle nur empfehlen, bei Gelegenheit den Weg nach Freudenberg anzutreten, sich die Brennerei anzuschauen und ein Schlückchen zu genießen. Das ist definitiv einen Umweg wert. In 14 Tagen geht es weiter hier im Podcast. Dann bin ich mit Toni Askitis verabredet, auf Social Media sicher besser bekannt unter der Marke Ask Toni. Unter dem Titel Wein ist unkompliziert hat er gerade sein erstes Buch veröffentlicht. Das will ich zum Anlass nehmen, mit ihm darüber zu sprechen, wie es ihm gelingt, so viele, vor allem junge Menschen für den Wein zu begeistern. Ist Wein wirklich unkompliziert? Wenn ja, wieso empfinden noch immer unzählige das Gegenteil? Wieso sind so viele der Meinung, vom Wein nicht zu verstehen und glauben, es sei ein elitäres Getränk? Fragen über Fragen. Ich bin sicher, Toni ist um keine Antwort verlegen. Also freut euch auf eine spannende Podcast-Episode dann, wenn in 14 Tagen Toni Askitis am Mikrofon Platz nimmt und uns seine Sicht der Dinge erläutert. Bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit und sage für heute Tschüss und auf Wiedersehen. Und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.